Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Ich grüße Sie, mein Name ist Margarete Wohlan. Heute mit der dritten Folge der besten Auslese der Schulklassengespräche. Das war eine Reihe, die seit 1951 im RIAS lief und in der Berliner Schüler und Schülerinnen Personen der Zeitgeschichte all das fragen konnten, was sie bewegte. Betreut von den zwei Redakteuren der Sendung, Manfred Rexin und Rudolf Ossowski. In der dritten Folge der besten Auslese geht es um das Demokratieverständnis der Zweiten Republik. Damit ist die Bonner Republik gemeint, die von 1949 bis zur deutsch-deutschen Vereinigung existierte. Die Gespräche fanden statt zwischen 1951 und 1977 und das mit Politikern aller Parteien.
Wir wollen, dass diese Schüler, Studenten, Referendare, Gewerkschaftsjugend, bündische Jugend, evangelische Jugend, katholische Jugend, was alles kommt, dass die das Parlament in actu sehen. Und dass sie nicht den Eindruck haben, das seien nun die 509 Edelsten der Nation, die da versammelt seien, von denen man nur mit Hochachtung und mit Begeisterung sprechen könne, sondern sie werden sehen, dass das ein Haufen von Menschen ist, die nun einmal so sind, wie die Leute sie gewählt haben und die im Schnitt auch nicht anders sind als die Leute, die sie gewählt haben.
Hermann Ehlers, evangelischer Oberkirchenrat aus Oldenburg und stellvertretender Vorsitzender der Christlich-Demokratischen Union zu Beginn des Jahres 1954, 10 Monate vor seinem plötzlichen Tode, der in allen politischen Lagern, links wie rechts, tiefe Bestürzung auslöste.
Ehlers starb gerade 50-jährig. Nur 4 Jahre, eine Legislaturperiode lang, hatte er als Präsident des Deutschen Bundestages für sein Verständnis vom Auftrag des Parlamentes in einem demokratischen Gemeinwesen streiten können. Seine Amtsführung aber prägte auch über seinen frühen Tod im Oktober 1954 hinaus den parlamentarischen Stil im Bonner Bundeshaus.
Wir stehen natürlich in der Gefahr, dass es Abgeordnete gibt, die, wenn wir keine Redezeitbeschränkung machen, sagen, jetzt steht in der Geschäftsordnung, die normale Redezeit beträgt 1 Stunde. Und zu Anfang im ersten Bundestag war es auch so, dass ein Teil der Abgeordneten glaubte, sie seien vor Gott und der Welt und ihrem Gewissen verpflichtet, diese Stunde auszunutzen, weil ihre Wähler oder die heimatliche Zeitung einen Anspruch darauf hätte, über die bedeutsamen Ausführungen ihres Abgeordneten auch hinreichend berichten zu können. Das haben die meisten nun inzwischen von dem alten Bundestag verstanden, dass das nicht sehr sinnvoll ist, weil dann nämlich die Gefahr besteht, dass keiner mehr zuhört. Und das ist immer das Monitum, was von der Tribüne kommt, wenn gerade so Schulen ihrer Altersklasse kommen. Dann sagen sie, was? Diese Abgeordneten sitzen da unten. Erstens ist der Saal bloß halb voll. Er war es im englischen Parlament auch nur halb, bestenfalls halb voll. Und die Engländer sind so schlau, dass sie überhaupt nur für die Hälfte der Abgeordneten Plätze haben. Das ist eine ausgezeichnete Sache. Dadurch wird der Kreis von vornherein kleiner. Und die Engländer haben auch nicht, wie wir, einen Tisch vor sich. Unsere Abgeordneten, wir meinen immer, wir Deutschen, da wir ununterbrochen arbeiten, wir müssten Papier haben. Gesetzblätter, Drucksachen, Kursbücher, Zeitungen, den Spiegel auf den Tisch. Und müssten nun ununterbrochen lesen. Der Engländer hat überhaupt kein Papier. Wir überschütten unsere Abgeordneten mit Papier. Wir haben im ersten Bundestag über 4000 Drucksachen verteilt. Und diese Drucksachen sind nun nicht einseitige Blätter, sondern der Bundeshaushalt, der Drucksache 200 oder was ist im neuen Bundestag, der neue vom 54-55, der 27 Milliarden umfasst, das ist ein solcher Stapel Papier, der sicher 4,5 Kilo wiegt. Das ist eine Drucksachennummer. Aber die Abgeordneten, auch wenn sie sie nicht lesen, ich bin nicht so bereit zu behaupten, dass sie alle alles lesen, aber sie heften das ab, denn es ist doch gut, was man schwarz auf weiß besitzt und so weiter. Dann hat man solche Bände von Drucksachen, solche Bände von Protokollen, solche Bände von Gesetzbüchern, Bundesgesetzblättern. Der Engländer hat einen Schalter. Da kann er die Drucksachen bekommen, wenn er will. Meistens will er gar nicht. Dann setzt er sich hin, schlägt die Beine übereinander. Oder wenn er Führer der Opposition oder Führer der Regierung ist, dann lehnt er sich auf seinem Sitz zurück und legt die Füße, die Schuhe auf den Tisch, der inmitten des Parlaments steht. Das ist das Vorrecht der Minister und Ministerpräsidenten und Oppositionsführer. und gefährdet die Würde des Parlaments genauso wenig, die wenige Schritte davon durch die Perücke des Speakers, meines Spezialkollegen, gesichert wird. Und man spricht miteinander. Wir sind etwas zu verkrampft. Wir haben Papier.
Hermann Ehlers, Anfang 1954 im Arndt-Gymnasium Berlin-Zehlendorf. Am gleichen Ort war, knapp 7 Jahre später, auch Altbundespräsident Professor Theodor Heuss zu Gast. Als FDP-Abgeordneter im Parlamentarischen Rat hatte Heuss das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland maßgeblich mitgestaltet.
Der führende Kopf der deutschen Liberalen in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte zu jenen Verfassungsschöpfern, die, eingedenk schmerzlicher Erfahrungen im Weimarer Staat, das Präsidentenamt der Zweiten Republik nicht wieder und schon gar nicht in Krisenzeiten mit herausragender Machtfülle ausstatten und somit dem Parlament auch nicht mehr die Flucht aus seiner Verantwortung gestatten wollten.
Sie waren noch Abgeordneter im Parlamentarischen Rat vor dem Bundesrat. Und haben Sie die Rechte des Bundespräsidenten absichtlich deswegen geschmälert, um die Rechte des Bundeskanzlers damit zu erhöhen? Oder hat sich das erst im Laufe der Zeit entwickelt?
Nein, das war so. Das Prinzip der Stärkung des Bundeskanzlers ist ausgehend, also das konstruktive Wissen, das ist zum ersten Mal praktiziert worden, als wir in Baden-Württemberg die Regierung, die Verfassung gemacht haben, damals von Carlo Schmidt vorgeschlagen, um dem auszuweichen, was ja das Elend der Weimarer Verfassung wurde. Der Parlamentarismus war schon während des Krieges in Gang gekommen, aber die Situation, dass in der Weimarer Zeit Regierungen gestürzt wurden, ergab sich so, dass Kommunisten, Nationalsozialisten und die Hugenberg-Gruppe der Deutschnationalen gegen die Regierung waren, aber selber ja so heterogene Elemente, dass sie keine eigene Regierung machen konnten und wollten. Und deshalb das Prinzip, eine Regierung ist nur dann zu stürzen, wenn die, die sie stürzen, bereits eine Nachfolge bereit haben, um nicht diese wochenlangen Schwierigkeiten, das Nicht-Zustimmen, aber sich der Stimme enthalten dann von größeren Gruppen, dass das nicht wieder eintrete. Die Situation in Weimar war ja von Hugo Preuß auch anders gedacht, als sie später in Weimar gemacht wurde. Denn Hugo Preuß wollte die Frage, ob der Reichspräsident oder der Reichstag beide auf der gleichen Basis einer Volksabstimmung, Wahlen entstanden, dass sich das herausbilden sollte, welches die führende Kraft sein würde durch ein paar praktische Präzedenzfälle. Wer behält vor dem Volkrecht? Der Reichspräsident oder der Reichstag? Das ist nun durch die Einführung auch der Volksinitiative etwas verschoben worden. Und ist dem Staat nicht gut bekommen, weil einmal von rechts, etwa in der Frage des sogenannten Fürstenenteignung oder des Jungplans, oder von links wegen dem sogenannten Panzerkreiser B Volksabstimmungen gemacht wurden. Dinge, die im Grunde bei der Legislative beheimatet gewesen sind. Und um eine Prämie für Demagogie nicht mehr zu setzen, haben wir das ja doch bewusst vermieden. War ja also der jetzige Vizepräsident des Bundesverfassungsgericht, Dr. Katz und ich waren damals die Streiter gegen diese also plebiszitäre Gesetzgebung. Wir haben uns dann sagen lassen müssen, dass wir dem Volk seine wichtigsten Rechte berauben, aber hat uns nicht weiter gestört.
Theodor Heuss gegen Ende des Jahres 1960 nach seinem Ausscheiden aus dem Amt des ersten Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland.
Als sein Nachfolger zu bestimmen war, schlugen die Sozialdemokraten ihren Abgeordneten Carlo Schmidt vor, den die Leitartikler gern als den Paradeintellektuellen der SPD zu bezeichnen pflegten und der in der Tat auch im gemeinhin bürgerlich genannten Teil der deutschen Öffentlichkeit Respekt genoss. Die Mehrheit der Bundesversammlung votierte indessen nicht für Professor Carlo Schmidt, den Frankfurter Staatsrechtler, sondern für Heinrich Lübke, Landwirtschaftsminister in Kanzler Adenauers Kabinett, den die Unionsparteien vorgeschlagen hatten.
Carlo Schmidt blieb Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Hören Sie bitte einen Ausschnitt aus einer Debatte zwischen ihm und Schülern der Albert-Schweitzer-Oberschule Neukölln zu Beginn des Jahres 1962.
Welche Möglichkeit hat denn der Einzelne bzw. hat überhaupt das Volk, irgendetwas zu unternehmen?
Die einzige Möglichkeit, die wirklich effektiv ist, mit der man unmittelbare Wirkung erzielen kann, ist, wenn man seine Stimme dort zur Geltung bringt, wo der politische Wille gebildet wird. Und das sind die Gremien der politischen Parteien. Obwohl auch dort ihr Wille natürlich, wenn sie morgen eintreten in die Jugendgruppe, ihr Wille sich in der Spitze der Partei erst auswirken wird, na, wenn sie mal jemand geworden sind, nicht wahr, auf den man Rücksicht zu nehmen hat. Das liegt auch in der Natur der Dinge, nicht wahr? Nicht jeder hat das gleiche Gewicht. Das ist auch so, das ist eben so, nicht wahr?
Sehen Sie also das Ideal darin, dass der Einzelne in die Partei eintritt?
Ideal.
Ich finde es aber fürchterlich.
Es gibt hier kein Ideal. Also eine Partei ist nichts Ideales, glauben Sie mir, ich weiß es. Eine Partei ist etwas sehr Realistisches.
Das heißt, es geht ein Ziel.
Es geht dabei sehr, sehr menschlich zu, im Guten und im Bösen. Nicht wahr? Mhm. Es gibt dort Höhen und Tiefen und Erbärmlichkeiten und Großartigkeiten. Es gibt alles Mögliche dort dabei. Aber wenn Sie wirklich Einfluss nehmen wollen auf das politische Geschehen im engeren, im spezifischen Sinne, das meinen Sie ja, nicht wahr? Dann ist, glaube ich, der beste und der sicherste Weg, man geht in eine politische Partei, versucht sich dort zur Geltung zu bringen, das kostet Mühe und Arbeit und die Fähigkeit, Enttäuschungen hinnehmen zu können. Wenn Sie das tun, dann haben Sie eine Möglichkeit, das ist die wichtigste. Das ist der entscheidende Tag für das Parlament, für das Niveau des Parlaments, ist nicht der Wahltag, sondern das ist der Tag, an dem die politischen Parteien ihre Kandidaten aufstellen. An dem Tag sind bei unserem Wahlrecht schon 80% der Kandidaten gewählt. Nur bei 20% bringt dann das Wahlresultat noch ein Plus oder ein Minus. Nicht wahr? Ich sage oft meinen Kollegen in der Fakultät in Frankfurt, die mit Recht bewegte Klage führen über diese oder jene Zustände, ihr habt vollkommen recht, aber warum lasst ihr uns einen so allein? Kommt doch mit rein, dann wird alles viel besser werden. Das ist die Aufgabe der Bildungsschicht in erster Linie. Das Schlimme in Deutschland ist doch, dass sich die Bildungsschichten der Politik enthalten. Nicht des Kritisierens, nicht des Kannegießerns, auch nicht der Ironie und des Sarkasmus, dass sie aber nicht bereit sind, unmittelbar und verantwortlich in den Staat hineinzugehen. Und wenn ich von demokratischem Staat spreche, muss ich die Parteien mit als einen Faktor dieses Staats ansehen. Entscheidend ist doch, dass wir in unserem Volk brauchen, bitterer notwendig als das tägliche Brot, das, was die Franzosen nennen, une classe politique. Zu einer Demokratie, die funktioniert, gehört das quer durch die sozialen Schichten hindurch. Verstehen, was ich unter soziale Schichten meine, es eine Schicht geben muss, die von Willen her, von Temperament her, Bildung her, meinetwegen vom begriffenen Interesse her, entschlossen ist, ihr Leben an die Politik zu geben. Wobei ich das nicht meine, dass sie Berufspolitik werden müssen, aber das Phänomen Politik zu einem ganz besonderen Ackerfeld zu machen, auf dem sie ihren Pflug ziehen.
Bundestagsvizepräsident Professor Carlo Schmidt im Januar 1962.
Schon in den Bundestagswahlen der 50er Jahre war ein Trend zum Dreiparteiensystem deutlich geworden. hatten sich bei der ersten westdeutschen Parlamentswahl 1949 gut 70% der Wähler für die CDU-CSU, die SPD und die FDP entschieden. So waren es im Herbst 1961 bei der Wahl zum 4. Deutschen Bundestag bereits 95 von 100 Wählern, die ihre Stimme einer dieser drei Parteien gaben.
Zugleich fügte es sich, dass die Fraktion der Liberalen mehr und mehr zum Zünglein an der Waage wurde. Ohne die FDP-Stimmen konnte keine der beiden großen Parteien, die Union rechts, die Sozialdemokratie links, eine Mehrheit für ihren Kanzlerkandidaten gewinnen. Ob der FDP dadurch nicht ungebührlich viel Einfluss zugefallen sei, wollten 1964 Schüler der Schöneberger Paul-Nathorp-Oberschule von Bundestagspräsident Dr. Eugen Gerstenmaier, CDU, erfahren.
Meiner Meinung nach liegt doch aber eine ziemlich starke Gefahr darin, dass, wie wir es jetzt nach unserer Wahl gesehen haben, eine relative Minderheit einen ziemlich starken Einfluss auf eine Parteienbildung gewinnt und auch einen sehr starken Einfluss darauf gewinnt, eben, ich möchte es beinahe sagen, zwei Parteien, die bedeutend mehr Wählerstimmen erhalten haben, ziemlich stark zu erpressen.
Ich bin der Meinung, man sollte diese Risiken bewusst wollen. Ich gebe zu, sie führen zu Situationen, die im Blick auf die große, die vielleicht die überwältigende Mehrheit des Volkes nicht erwünscht ist. Trotzdem, meine Herren, ich sehe nicht, wie man eine Demokratie so finanzieren könnte, dass man das unter allen Umständen ausschließen könnte. Die Demokratie ist ein riskantes Unternehmen.
Ja, wir hatten auch die Schwäche der Demokratie vielleicht noch nicht so herausgestellt. Ich glaube, gerade die Toleranz, die begründet ist in der Demokratie, die stellt eine Schwäche der Demokratie dar. Denn wenn wir mit dem Osten verhandeln, müssen wir immer, und das tun wir auch, uns an die Menschenrechte und an unsere moralischen Grundsätze halten. Und der Osten, der hat zum Beispiel in den letzten 10 Jahren von 50 Verträgen, hat er 42 bedenkenlos gebrochen. Das würde dem Westen nie passieren. Und ich glaube, wenn wir dem Osten jetzt die Möglichkeit geben, zum Beispiel hier durch irgendwelche Handelsorganisationen, durch irgendwelche Reisebüros oder auch durch die Botschaften hier in Westen der Bundesrepublik und überhaupt im Westen Agententätigkeit zu treiben, ich weiß nicht, da geht wohl irgendwie die Toleranz der Demokratie zu weit.
Herr Bundestagspräsident.
Meine Herren, ich mache jetzt den Versuch, zurückzukehren zu der inhaltlichen Bestimmung der Demokratie, die ich vorhin vorgeschlagen habe, Ihre Erwägungen heimgebe, der freiheitliche Rechtsstaat. Meine Herren, ich bin mit Ihnen der Meinung, ich knüpfe an den letzten Diskussionsbeitrag an, dass die Demokratie ein riskantes Unternehmen ist. Ein riskantes Unternehmen in unserer Zeit, je mehr die Staaten sich zu Massenstaaten, zu Großstaaten verdichten, desto schwieriger wird die Sache. Das große Problem sehe ich weltpolitisch unter dem Aspekt, je mehr die Weltbevölkerung wächst, wir werden am Ende dieses Jahrhunderts, wir haben am Anfang dieses Jahrhunderts 1600 Millionen Menschen gehabt auf der Welt, am Ende dieses Jahrhunderts werden wir wahrscheinlich 5000 Millionen haben. Damit wächst eine Aufgabe für jeden Staat, die von unerhörter Bedeutung ist, nämlich wie wird das organisiert? Das Organisationsproblem, wie nämlich diese Massen zusammenleben, nicht nur zusammenwirken, sich zusammen verhalten sollen, wird eine unerhörte Bewährungsprobe, sowohl für den Westen wie für den Osten. Wer wird damit besser fertig? Und zwar sachgerechter. Ich würde sagen, auch sachgerechter unter der besonderen Beschaffenheit, in Erwägung der besonderen Beschaffenheit des Menschen. Wer wird damit besser fertig? Allalong. Der Osten oder der Westen? Eine große weltpolitische Probe. Ich bin der Meinung, wir sollten unter allen Umständen an der Demokratie als eines freiheitlichen Rechtsstaates festhalten. Wir sollten uns dabei völlig bewusst sein, dass es ein riskantes Unternehmen ist. Worin liegt eigentlich das Risiko? Antwort: Die Demokratie als freiheitlicher Rechtsstaat tritt an, steht und fällt damit, dass das Vertrauen, die Hypothese, von der er ausgeht, gerechtfertigt wird. Nämlich, dass die große Mehrheit eines freien Volkes im Zweifelsfall sich immer dazu entschließt, das Notwendige zu wollen, was für die Selbstbehauptung eines freiheitlichen Rechtsstaates notwendig ist, dafür das Notwendige zu wollen und nicht einfach dem Bequemen anheimzufallen. Verstehen Sie, dass das eine schwere Sache ist? Und verstehen Sie, dass ein freiheitlicher Rechtsstaat schließlich nichts hat, als das, dass seine große Mehrheit sich im Zweifelsfall nicht für das Bequeme, sondern für das Notwendige entschließt?
Eugen Gerstenmaier Bundestagspräsident von 1954 bis 1969, fast anderthalb Jahrzehnte lang.
Während dieser Zeitspanne und auch noch etliche Jahre danach waren Parlament und Regierung immer wieder aufgerufen, mit einer bösen Erbschaft fertig zu werden. Über der Zweiten Republik der Deutschen lag der Schatten des menschenverachtenden Regimes, das 1933 an die Stelle der Ersten, der Weimarer Republik, getreten war. Eifrige Diener des Dritten Reiches waren Juristen gewesen, Richter, Staatsanwälte, die es nach 1945 fertig brachten, ohne erkennbare Einsicht in die schwere Schuld, die sie auf sich geladen hatten, weiter als hohe Richter und Staatsanwälte zu amtieren. Das Grundgesetz garantierte auch ihnen richterliche Unabhängigkeit und Unabsetzbarkeit. Und das Parlament hatte große Mühe, auf gesetzlichem Wege diesen Juristen, die dem Ansehen der Bundesrepublik im In- und Ausland ganz erheblich schadeten, einen Weg zur vorzeitigen Pensionierung zu bahnen.
Dazu Bundesjustizminister Dr. Ewald Bucher, FDP, 1963 in der Albert-Schweitzer-Oberschule Berlin-Neukölln.
Es ist besonders unerträglich, wenn man sich einen Mann in der schwarzen Robe gegenüber sieht, der jemanden unschuldig in den Tod geschickt hat, wenn er einen unschuldig ins Zuchthaus gesetzt hat. Na gut, der Krieg, das Dritte Reich dauerte ja dann nicht 1000 Jahre, und der Krieg ging früher aus und der Mann wurde vielleicht sogar dadurch noch am Leben erhalten, dass er im Zuchthaus saß. Aber Todesurteile, das ist also die eine Abgrenzung, und innerhalb der Todesurteile waren wir auch noch denkbar großzügig, haben also nur solche genommen, die selbst nach dem nationalsozialistischen Recht und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Krieg war, die selbst da nicht mehr zu halten sind. Also ich darf ein Beispiel, das instruktivste Beispiel, das es gibt, sagen: Bombenangriff, in ein Haus wird mit Sprengbomben zusammengeworfen, die nach dem Angriff versuchen, die Einwohner des Hauses zu bergen, was noch zu bergen ist, und zu retten, was zu retten ist. Also es brennt auch, war, glaube ich, so war es. Dabei hilft ein französischer Fremdarbeiter, früher Kriegsgefangener, den ganzen Tag von morgens bis abends, also ununterbrochen 12 Stunden, ohne was zu essen und ohne irgendwelche Unterbrechung. Und am Schluss der Arbeiten findet dieser Franzose in dem Schutthaufen eine Uhr, altmodische Sprungdeckeluhr, wert nachgewiesenermaßen 5 Mark, also so eine Blechuhr, wert 5 Mark. Er nimmt diese Uhr an sich. Urteil, Todesurteil wegen Plünderung. Das ist also so ein Fall, wo wir gesagt haben, das ist ein absolut exzessives Todesurteil. Selbst das nationalsozialistische Recht hat mildernde Gründe anerkannt und hätte dies ermöglicht, diesen Mann zu Zuchthaus statt zur Todesstrafe zu verurteilen. Es waren also ursprünglich etwa 156 Richter, die exzessive Todesurteile verfasst hatten. Das heißt, ich muss mich genau ausdrücken, die dabei beteiligt waren. Es gibt ja bekanntlich das Beratungsgeheimnis, und bei diesen Urteilen waren ja immer mehrere, eine Kammer, beteiligt, sodass wir zunächst nicht einmal, das ist auch wieder ein politischer Gesichtspunkt, wir können also nicht dem Einzelnen nachweisen, du hast für das Todesurteil gestimmt bei der geheimen Beratung oder du hast dagegen gestimmt, sondern wir können nur sagen, du warst daran beteiligt. Wir können ihm nichts nachweisen, aber es ist politisch untragbar, dass ein Richter, dessen Name auf diesem katastrophalen Urteil steht, Unrechtsurteil steht, dass der jetzt wieder in der schwarzen oder gar roten Robe an einem hohen Gericht droben sitzt.
Ist das nicht ein bisschen sehr freundlich von uns, dass wir Leuten, von denen wir wirklich ganz gewiss wissen, dass sie schweres Unrecht begangen haben,
das wissen wir eben nicht ganz,
sagen wir meinetwegen ruhig, bloß in 25% der Fälle wissen wir es nun ganz gewiss, dass sie schweres Unrecht begangen haben. Und diesen Leuten geben wir noch hinterher nicht nur nicht, dass wir sie mit Würden aus dem Amt entlassen, das sie vorher besudelt haben, sondern wir geben ihnen hinterher noch eine Pension, die der Steuerzahler bezahlt, der vorher von diesen Leuten betrogen und geknechtet worden ist. Das ist doch unmöglich. Das ist ein rechtsstaatliches Denken, das ist doch gar nicht zu fassen, dass man so überhaupt denken kann, dass man Verbrechern Geld gibt, bloß damit sie gehen.
Also ich muss zuerst nochmal sagen, von Verbrechern kann man hier nicht reden. Da muss ich natürlich besonders vorsichtig sein, weil das nicht nachzuweisen ist, inwieweit das Betreffende an diesem Urteil beteiligt war. Und auch sonst, auch wenn nur nachzuweisen wäre, Wenn der sagt, jawohl, ich habe hier für Todesurteil gestimmt, auch dann kann man nicht Verbrecher sagen, nicht weil es Überzeugungstäter wäre, das spielt hier keine Rolle. Also ein Verbrechen aus nationalsozialistischer oder kommunistischer Überzeugung ist genauso ein Verbrechen, während man sich ein Verbrechen aus demokratischer Überzeugung ja schon Contradictio in adjecto gar nicht vorstellen kann. Aber es sind deshalb keine Verbrecher und daran scheitert auch die Entziehung der Pension, weil wenn wir die entziehen wollten, müssten wir sie ja zum Verbrecher stempeln, das heißt, wir müssten sie strafgerichtlich verurteilen wegen Rechtsbeugung, wegen Mord. Mord und Mord begangen durch ein Gerichtsurteil ist nur denkbar, wenn gleichzeitig Rechtsbeugung vorliegt. Und Rechtsbeugung, ich habe noch nie einen Fall, ich weiß also keinen praktischen Fall, wo ein Richter wegen Rechtsbeugung bestraft worden ist.
Ich glaube, das ist kein Beweis für den Richter, sondern bloß ein Beweis dagegen, dass der Begriff der Rechtsbeugung viel zu weit gefasst ist. Denn es muss doch jedem normal denkenden Menschen klar werden. Es muss doch jedem normal denkenden Menschen klar werden, dass ein Todesurteil wegen 5 Mark einfach nicht mehr mit dem Denken, mit der Humanitas, nicht mit dem christlichen Glauben und auch nicht mit einer Diktatur zu vereinbaren. Es ist einfach sowas Unmenschliches, das muss doch wieder bestraft werden.
Ja, aber damit kommen wir wieder an das Prinzip der Unabsetzbarkeit heran, das ich ja an sich bejahe. Wir dürfen ja nicht mit unserer Verfassung, bei unseren Verfassungsbestimmungen etwa an die Möglichkeit des Unrechtsstaats denken. Wir müssen an den normalen Fall denken, dass das Staatsleben auf demokratische Weise abrollt. Und da haben wir mit Recht das Prinzip der Unabsetzbarkeit. Wenn wir nun ins Strafgesetzbuch einen Paragraphen reinschreiben, der weitgehend es ermöglicht, einen Richter zur Rechenschaft zu ziehen wegen seiner Urteile, dann ist praktisch die Unabsetzbarkeit natürlich aufgehoben.
Wenn man weiß, dass ein Richter einen Menschen zum Tode verurteilt, nur weil er 5 Mark gestohlen hat, sind Sie nicht auch der Meinung, dass das ein Verbrechen ist? Und man braucht ja gar nicht darüber zu verhandeln, ob man diesen Richter nur absetzt. Man braucht ja bloß darüber, sich klar zu werden, dass man diesen Menschen als Verbrecher verfolgen muss und als Verbrecher bestrafen muss. Und dann ist ja vollkommen klar, dass man diesen Verbrecher absetzt.
Er kann sich immerhin auf das Gesetz beziehen, das diese Strafe zugelassen hat. Nach dem Gesetz war sie möglich und sie werden ihm nicht nachweisen können, dass er den Mann zum Tod verurteilt hat, weil er das Recht brechen wollte, sondern von einer völlig verbotenen Auslegung des Rechts und des Gesetzes aus hat er es getan. Da muss man eng, ich gebe Ihnen gern zu, das wirkt paradox und wirkt pedantisch und bürokratisch, was ich da sage, aber man muss eben hier weiterdenken, dass wir ja nicht nur mit diesen 2 Leuten jetzt noch zu tun haben aus der Vergangenheit, sondern dass wir müssen die Zukunft reinsehen und dürfen nichts in unserer Rechtsprechung jetzt machen, was das Prinzip der Unabsetzbarkeit für die Zukunft beeinträchtigen könnte, auf das man sich später berufen könnte als Präjudiz. Na, damals war der ja auch nicht so genau, da habt ihr das ja auch etwas weitherziger gefasst.
Der FDP-Politiker Dr. Ewald Bucher, Bundesminister für Justiz im April 1963. 6 Jahre später, 1969, noch in der Phase der großen Koalition von CDU, CSU und SPD, leitete der Sozialdemokrat Professor Horst Ehmke das Bonner Justizressort und wieder ging es um die Schatten der Vergangenheit. Der Bundestag hatte darüber zu entscheiden, ob 20 Jahre nach der Gründung des westdeutschen Staatswesens Morddelikte, auch die im Auftrage des braunen Regimes begangenen mörderischen Untaten, verjähren sollten oder nicht.
Ich bin der Meinung, man sollte verjähren lassen. Und zwar nicht etwa, weil ich die Leute, die es getan haben, für sympathisch halte, sondern weil ich glaube, dass nach 20 Jahren die Beweise derartig, in vielen Fällen derart nichtig sind, dass man unter Umständen auch Unschuldige verurteilen kann. Von denjenigen, von denen man das weiß, dass sie es getan haben, denen man es auch beweisen kann, kann man durch Eröffnung des Untersuchungsverfahrens zum Beispiel die Verjährung aufheben.
Wer heute für die Abschaffung der Verjährungsfrist ist, das bedeutet auch gleichzeitig, dass er für das Prinzip der Schuldstrafe ist. Denn wenn man heute jemanden bestraft, der vor 20 Jahren einen Mord begangen hat, dann hat das mit Resozialisierung nichts mehr zu tun. Er hat sich inzwischen nämlich selbst resozialisiert. Er ist wieder ordentliches Mitglied dieser Gesellschaft geworden.
Sind Sie sicher?
Die Gesellschaft muss vor diesen Menschen jetzt auch nicht mehr geschützt werden. Insofern wäre also eine Bestrafung von Leuten, die vor 20 Jahren gemordet haben, nur noch reine Schuldstrafe, Vergeltung oder Sühne.
Er meinte, dass diese Leute inzwischen selbst resozialisiert sind. Das kann man aber meiner Ansicht nach nicht so einfach sagen. Man weiß nicht, wie diese Leute sich verhalten werden, wenn mal wieder eine Zeit kommt, in der diese Strömung stärker werden.
Hier geht es um nackte Mord, meist Massenmordfälle. Ich werde Ihnen einige gleich schildern. Mord ist Mord. Und ich mache nicht die Schizophrenie mit. Die sagt also, der Taximörder und der Kindesmörder, da sollte möglichst Todesstrafe draufstehen. Aber die Nazimörder lassen wir alle laufen. Und jetzt kommt es doch drauf hin und darauf ziele ich. Warum denn diese Schizophrenie in der Bevölkerung? Erstens, weil es frühere Bundesregierungen nicht genug getan haben in dieser Frage, um klarzumachen, worum es geht. Ja? Man hat gemeint, am besten man redet nicht darüber, was sehr falsch ist, über Dinge, die vorhanden sind, nicht zu reden. Und das zweite Problem ist dies, dass ich der Meinung bin, diese Sperre, dass die Leute sagen, am liebsten wollen wir darüber nicht reden. Nicht, warum sagt denn, wenn ein jüdisches Kind umgebracht worden ist unter der Nazi-Zeit, dann sagen die Verjährung, wird heute ein Kind umgebracht, sagen sie Todesstrafe. Wenn man sich fragt, warum sie das sagen, da es keinen sachlichen Differenzierungsgrund gibt, muss es doch das Gefühl sein, dass sie das Gefühl haben, selbst angesprochen zu werden, jedenfalls die Generation, die damals gelebt hat, und sagt, ach, davon wollen wir gar nichts mehr hören. Die werden ja nicht sagen, das jüdische Kind ist nichts wert oder so, sondern generell, das wollen wir weghaben. Und da muss man ihnen sagen, dass dieser Versuch gewissermaßen so zu tun, als ob nichts geschehen sei, sie endlos zu Gefangenen dieser Vergangenheit machen wird. Kein Mensch sagt, dass wenn wir die verurteilen, die politische Schuld, wenn sie so sagen wollen, das Versagen, solche Leute wie Hitler hochkommen zu lassen, von irgendjemand weggenommen wird. Ein Mitläufer bleibt ein Mitläufer und jemand, der damals Nazi war, bleibt ein Nazi. Nur ich lege erheblichen Wert darauf, zu sagen, ist es ein kleiner Unterschied, ob jemand damals begeistert war und heilgeschrien hat und ob er Menschen umgebracht hat. Und dieser Versuch zu sagen, wir wollen das gar nicht aufklären, ja, den halte ich für darum so gefährlich, weil man nachträglich jetzt nun wirklich so tut, als ob dies ein Volk von Mördern war. Dies war ein Volk von sehr geringer politischer Begabung, das kann man wohl sicher sagen. Es war auch nicht gerade sehr heldenmütig, bis auf die Männer um 20. Juli oder was sonst verfolgt worden ist, in dem Widerstand gegen das Regime. Deswegen war es aber kein Volk von Mördern. Und ich bin der Meinung, wir sind uns selbst schuldig, Mörder zur Verantwortung zu ziehen, ganz egal, woher sie kommen. Und ich sage nur gegenüber dem Einwand, ach nein, die Morde wollen wir nicht erörtern. Wenn ihr das nicht tut, wenn ihr da einen Unterschied in eurem Rechtsbewusstsein macht, dann werdet ihr euch nie frei machen, seelisch frei machen, von dem, was gewesen ist. Für mich ist das keine Vergangenheitsbewältigung, das habe ich auch gesagt. Für mich ist das eine Frage, wie dieses Volk heute zu sich selbst steht, wie auch die Jugend, wie frei und selbstständig sie zu dieser Geschichte steht.
Horst Ehmke als Bundesjustizminister im Mai 1969. Die Große Koalition unter Kanzler Kiesinger, CDU, und Außenminister Brandt, SPD, war zu dieser Zeit 2,5 Jahre alt.
Dieses Regierungsbündnis von Unionsparteien und Sozialdemokratie war möglich geworden, nachdem die SPD während der ersten Hälfte der 60er Jahre ihren scharfen Widerspruch zum Kurs der CDU-CSU gemildert und sich den durch die Politik der Union geschaffenen neuen Realitäten angepasst hatte.
Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion war 1967 der Hamburger Abgeordnete Helmut Schmidt. Ihn befragten Schüler der Ranke-Oberschule im Berliner Wedding.
Herr Schmidt, wie war es möglich, dass die Spannungen und Gegensätze, die zur Zeit des Wahlkampfes 1965 zwischen CDU und SPD bestanden und auch vorher bestanden haben, innerhalb eines Jahres in einer großen Koalition keine Geltung mehr haben sollten oder kein Gewicht mehr haben sollten?
Ich glaube nicht, dass die Gegensätze in der Großen Koalition plötzlich verschwunden ist, wie er es sagte, sondern ich glaube, dass man sich über gewisse Dinge geeinigt hat und es wird wahrscheinlich noch in den nächsten Monaten eventuell zu ganz erheblichen Diskussionen kommen.
Sie haben recht, es gab tiefe Spannungen zwischen diesen beiden Parteien. Zum Teil erbitterte Feindschaften, tiefe menschliche Verletztheit auf beiden Seiten. Denken Sie mal an Kurt Schumachers Zwischenruf heute vor 15 Jahren gegenüber Adenauer, Kanzler der Alliierten. Oder denken Sie später an die wiederholten Äußerungen Adenauers, wenn die SPD regiert, der Untergang Deutschlands. Ja. Das hat auf beiden Seiten ja tiefe Verletztheiten dabei geführt.
Wir Politiker, die wir an diesen zum Teil über die Grenzen der Fairness hinausgehenden Auseinandersetzungen beteiligt waren, haben gegen Ende der 50er Jahre auf beiden Seiten begriffen, dass das auf die Dauer der deutschen Demokratie nicht gut tun konnte. Dazu bekenne ich mich auch. Ende der 50er Jahre begriffen zu haben, so darf das nicht weitergehen, denn dann machen wir den Ort, an dem die Demokratie an dem der demokratische Prozess sichtbar für alle stattfindet, nämlich das Parlament, zu einem Catcher-Zelt. Und müssen auf diese Weise das Vertrauen des Volkes in die Funktionsfähigkeit und in die Seriosität der demokratischen Führer beeinträchtigen. Das heißt, wir waren auf beiden Seiten zur Meinung gekommen, diese Art von Bitterkeit der Auseinandersetzung darf sich nicht fortpflanzen. Nun hat aber Ihr Kollege hier schon eine ganz richtige Antwort gegeben, als er sagte, die Gegensätze werden wieder auftreten. Die CDU ist im Grunde in vielen Fragen anderer Denkrichtung als die Sozialdemokratische Partei. Das wird also auch nicht ab 1. Dezember anders und es wird auch nicht bis 1969 anders und das soll nach meiner Meinung auch nicht anders sein als die Sozialdemokraten. Aber die Antwort war richtig. Man hat sich in einer akuten, kritischen Situation der deutschen Wirtschaft, der deutschen Außenpolitik, der deutschen Innenpolitik geeinigt darauf, bestimmte aktuelle politische Probleme so und so und so und so zu lösen. Und das versucht man jetzt mit aller Kraft. Das Nebenergebnis dieses gemeinsamen Versuchs, der bis 1969 sich nicht als Versuch, sondern als Erfolg ausweisen wird, das Nebenergebnis, das vielleicht später einmal geschichtlich betrachtet wichtigste Ergebnis, vielleicht wird das später als Hauptergebnis angesehen werden. Das Nebenergebnis wird sein, dass diese beiden Parteien zwar nicht ihre Unterschiede einander gegenüber verleugnen, wohl aber, dass sie begreifen, stärker als sie es bisher begriffen hatten, dass man den gemeinsamen Boden, auf dem man steht, wenn diese Demokratie funktionieren soll, nicht verletzen und nicht vergiften darf. Die Bereitschaft, diese Erkenntnis nicht nur theoretisch zu akzeptieren, sondern sie auch im praktischen Leben zu praktizieren, ist auf beiden Parteien sehr viel stärker schon gewesen in den letzten Jahren, ehe noch es zur Großen Koalition kam. Und ich hoffe, sie wird durch diese Große Koalition noch vermehrt werden. Eines Tages, wenn wir das Mehrheitswahlrecht haben sollten, für das ich bin, wird ja der Zwang zu jeder Koalition aufhören. Dann hört das auch mit der Großen Koalition wieder auf.
Helmut Schmidt als SPD-Fraktionsvorsitzender im Frühjahr 1967. Seine Partei und der Koalitionspartner CDU-CSU hatten im Parlament eine Mehrheit von 9/10 der Sitze.
Gegen diese Übermacht vermochte die FDP als kleine Oppositionspartei wenig auszurichten. So jedenfalls sahen es die vorwiegend jugendlichen Kritiker des Regierungskurses, die sich außerhalb des Parlaments zu formieren begannen.
Über diese APO, über die außerparlamentarische Opposition, diskutierten 1967 Jungen und Mädchen der Spandauer Freiherr vom Stein-Oberschule mit Berlins regierendem Bürgermeister Klaus Schütz.
Die außerparlamentarische Opposition in Berlin wird im Wesentlichen von den Studenten getragen. In einem Interview der Berliner Morgenpost vom 15. Oktober sagten sie, dass sie die Studenten nicht für so wichtig halten. Ich bin einer anderen Auffassung. Meinen Sie, dass Sie auf diese Art und Weise das Studentenproblem lösen können?
Und ich finde, man muss diese außerparlamentarische Opposition ernst nehmen.
Ich will deutlich machen und wollte damals deutlich machen, dass Studenten nicht das einzige Problem sind in der Stadt. Studenten sind wichtig, aber, und darauf muss ich hier doch auch in diesem Kreise hinweisen, es gibt in und um Berlin und für den regierenden Bürgermeister und für die Stadt gibt es eine Vielzahl von anderen Problemen, die auch Energie und Aufmerksamkeit benötigen. Und das war der Sinn meiner Bemerkung, deutlich zu machen, dass wir auch, was das Gespräch mit den Studenten betrifft, es wieder auf ein Normalmaß hinzuführen haben. Auf das Normalmaß, mit dem wir uns auch mit anderen Fragen, sei es die Einordnung in Entspannungsbemühungen, sei es die Wirtschaft dieser Stadt, seien es die Arbeitsplätze für die arbeitenden Menschen in dieser Stadt. Das heißt, auf das Maß müssen wir es hinführen, dass man normal als eine Auseinandersetzung mit den Studenten führen kann. Nun, die Frage der außerparlamentarischen Opposition ist mir so undifferenziert, wie sie gestellt worden ist, noch nicht griffig genug. Eine Opposition wird sich naturgemäß in einem demokratischen Rechtsstaat erst einmal im Parlament regen. Hier haben wir in Berlin beispielsweise eine Opposition, die meint sogar, sie sei sehr lebendig. Aber das ist, muss ich hier selber überlassen. In Bonn haben wir auch eine Opposition. Dass sie so klein ist, liegt daran, dass die Staatsbürger meinten, die FDP sollte nicht größer sein. Aber wir haben eine. Die Frage ist jetzt, wenn ich es richtig verstehe, gibt es hier Gruppen in der Stadt, die meinen, dieses sei alles gar keine Opposition. Und man müsste die Stimme der Opposition außerhalb des Parlaments noch deutlich machen. Auch das halte ich in bestimmten Grenzen nicht nur für legitim, sondern möglicherweise auch für befruchtend. Es gibt aber einen Aspekt der außerparlamentarischen Opposition in Berlin, wenn ich es richtig verstehe, die sich so nennt, vielleicht ein bisschen großsprecherisch so nennt. Ein Aspekt ist es, das ist der antiparlamentarische Aspekt. Das heißt, die, die sagen, wir müssen gegen das Parlament an sich vorgehen, gegen diesen Staat an sich vorgehen. Wir müssen diese Ordnung an sich zerschlagen. Und die allerdings findet meinen Widerstand, entschiedenen Widerstand. Und die müsste eigentlich den entschiedenen Widerstand aller finden, die Anhänger eines demokratischen Rechtsstaates sind.
Klaus Schütz, Ende 1967, wenige Wochen nach seiner Berufung ins Amt des regierenden Bürgermeisters von Berlin. Ein knappes Jahr später kam der FDP-Vorsitzende Walter Scheel auf Einladung des RIAS in die Weddinger Ranke-Oberschule. Auch er, der führende Mann der parlamentarischen Opposition in Bonn, wurde aufgefordert, seine Ansichten über die außerparlamentarische Opposition zu äußern.
Herr Scheel, ich bin der Meinung, dass die außerparlamentarische Opposition nur entstehen konnte, weil die parlamentarische Opposition versagt hat. Könnten Sie mir das widerlegen?
Ich kann nur in einem Wort widerlegen. Das ist deswegen, zumindest trifft es uns nicht, weil die außerparlamentarische Opposition zu einer Zeit entstanden ist, da waren wir noch Regierungspartei. Sie ist keine neue Erfindung. Die hat es zu allen Zeiten gegeben. Und zwar haben wir die uns nach diesem Krieg jahrelang herbeigesehnt. Und immer wieder sind wir dann gesagt, wir müssen das Bewusstsein der Jugend wecken für politische Dinge. Was tut die? Die jagen dem Mammon nach, dem Schnöden, interessieren sich nicht für die Politik. Plötzlich haben sich dann alle für die Politik interessiert, was auch nicht recht. Mit anderen Worten, außerparlamentarische Opposition ist doch im Kern etwas Gutes. Denn es zeigt, dass sich breite Schichten im Volke für das Gemeinwesen interessieren. Und ich kann nicht immer erwarten, dass plötzlich Interesse gewinnende junge Leute oder auch weniger junge Leute, die im Parlament sitzenden, als das Nonplusultra bezeichnen. Also bin ich offen genug zu sagen, zunächst wollen wir mal sehen, was ist das. Aber nun zeigt sich, dass bei einer solchen Bewegung auch Randerscheinungen auftreten. Denn die ganze außerparlamentarische Opposition ist ja nicht einheitlich, sondern hier hat es jemand gesagt, ist ja in x Gruppen aufzuteilen. Manche, die Mehrheit, ganz ohne Zweifel, steht auf dem Boden einer Demokratie, ja sogar einer parlamentarischen Demokratie, die Mehrheit. Aber es sind natürlich eine ganze Menge Leute dabei und ich wage zu behaupten, es sind die aktivsten in der Propaganda, in der Beherrschung propagandistischer Methoden auch, die Demokratie, zumindest die repräsentative Demokratie unserer Art, zur Gänze ablehnen. Und ich habe gesagt, die Kritik an den demokratischen Einrichtungen ist in erster Linie, das war ja sichtbar, ist in erster Linie eine Kritik an der Regierungstätigkeit. Und man muss Gruppen außerhalb des Parlaments allmählich in die Diskussion, in die demokratische Diskussion mit einbeziehen, damit sie nicht ohne Not an den Rand der repräsentativen Demokratie gedrängt werden und daher sozusagen aus einer Trotzreaktion heraus sogar sagen, mit diesen ganzen demokratischen Einrichtungen, da kann man ja keine Kommunikation herstellen. Wir wollen den ganzen Laden abschaffen. Deswegen ist es nötig, sich mit diesen Gruppen, dieser aktiven Gruppen, auseinanderzusetzen. Wenn ich sage demokratisch integrieren, dann heißt es, sie in den Dialog der repräsentativen Demokratie einzubeziehen, ihnen eine Chance zu geben, ihre Meinung zu äußern.
Walter Scheel, FDP-Vorsitzender 1968. Ein Jahr nach diesem RIAS-Schulklassengespräch führte er seine Partei in ein Regierungsbündnis mit der SPD in die sozialliberale Koalition.
Viele derer, die sich zur APO bekannt hatten, sahen in dem Reformkurs der neuen Regierung eine Ermunterung, den, wie einer ihrer Sprecher das nannte, den langen Marsch durch die Institutionen zu beginnen. Nun hatte es innerhalb der außerparlamentarischen Opposition auch antiparlamentarische Strömungen gegeben. Ihnen sollte der Eintritt in den öffentlichen Dienst verwehrt werden. Das jedenfalls hatten der Bundeskanzler Brandt und die Ministerpräsidenten der Länder im Sinn, als sie ihren sogenannten Extremistenbeschluss fassten.
Dazu der rheinland-pfälzische Regierungschef Dr. Helmut Kohl, CDU, im Mai 1973 kritisch befragt von Schülern des Dahlemer Arndt-Gymnasiums.
Ist nicht eigentlich der dazu, Beschluss, ja. Extremisten nicht in den öffentlichen Dienst einzustellen, verfassungswidrig? Ich denke da besonders an Artikel 3, Nummer 3. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Wenn man jetzt die Lehrer, wenn man verbietet, solchen Leuten Lehrer zu werden, müsste es doch eigentlich für sich verfassungswidrig sein.
Ja, aber diese Leute, von denen wir gerade gesprochen haben, wollen ja diesen Artikel doch außer Kraft setzen. Versteht Sie? Sie werden doch nicht glauben, dass wenn Leute, die das Bonner Rathaus gestürmt haben, mit einer solchen Ideologie je die Macht in diesem Staat hätten, dass da noch Meinungsfreiheit oder Religionsfreiheit oder sonst irgendwas, da gibt es überhaupt keine Freiheit mehr. Das ist totalitär.
Ja, bloß wenn einer beispielsweise Mathematik- und Physiklehrer ist, dann wird er kaum im Unterricht darauf dringen, die Verfassung zu ändern.
Das ist ein großer Irrtum. Im Übrigen wird es ja ausgetragen vom Bundesverfassungsgericht. Lasst uns doch das mit Gelassenheit in Spruch abwarten. Das Bundesverfassungsgericht hat in einem wichtigen Urteil das Verfassungsverständnis der Bundesrepublik vor einigen Jahren definiert, indem es sagte, die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland geht davon aus, dass diese Bundesrepublik eine streitbare Demokratie ist. Im Gegensatz zur Weimarer Republik und der Rechtsprechung in Weimar, die hat sich anders verstanden. Und streitbare Demokratie heißt ganz konkret, dass wir davon ausgehen und erwarten, dass die Bürger diese Verfassung nicht nur duldend ertragen, sondern dass sie bereit sind, im Krisenfall diese Verfassung zu verteidigen. Kann ich von jemandem erwarten, und das gilt für jedermann im Staat und gilt natürlich besonders für die Bediensteten dieses Staates, für Beamte und Angestellte, kann ich von jemandem erwarten, der diese Verfassung umstürzen will, nicht reformieren, umstürzen will, dass er diese Verfassung streitbar verteidigt? Das ist doch unlogisch und nicht zu erwarten. Wie kommen wir eigentlich dazu, diesen Staat Leuten zu überantworten in wichtigen Funktionen dieses Staates, die diesen Staat kaputt machen wollen? Ich kann da keinen Sinn und keine Logik drin sehen und entdecken, und mit Freiheit hat es auch gar nichts zu tun. Ja. Und es gibt noch ein Freiheitsrecht. Wissen Sie, wenn Sie Kinder haben und schicken die in die Schule, dann haben Sie doch ein Recht darauf, die Kinder wie Sie als Vater oder Mutter, dass diese Kinder in dieser Schule unterrichtet werden im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung. Sie haben doch ein Recht darauf, dass in dieser Schule, in einem ganz liberalen, freiheitlichen Rahmen, Meinungsfreiheit herrscht, aber dass Ihre Kinder nicht umfunktioniert werden und indoktriniert werden gegen die Verfassungsordnung, die Sie bejahen. Das ist ein ganz klarer Grund.
Ja, ich möchte nochmal die Meinung eines Schülers dazu sagen. Ich gehe ja sowieso nicht gerne in die Schule und ich möchte nicht obendrein noch hier, wenn ich mich ja schon vormittags hierher begebe, nicht noch mit marxistischer Propaganda hier überträufelt werden. Ich glaube nicht, dass es hier im Sinn ist. Außerdem wollte ich noch sagen, ich glaube, es gibt keinen Arbeitgeber, der einen Mitarbeiter einstellt, der gegen ihn arbeitet und ihn dafür noch bezahlt. Ich finde, dieser Extremistenerlass ist sehr logisch.
Einerseits sagen Sie, dass Sie, dass Sie diesen Kräften unseren Staat nicht überantworten wollen.
Ja.
Warum stellen Sie da nicht den Antrag, dass man die DKP verbieten soll?
Ich war immer ein skeptischer Betrachter von politischen Verboten, weil eine Partei, ob sie mir nun passt oder nicht, ja in der Regel einen geistigen Ansatz hat. Und ich bin dafür, geistige Ansätze mit geistigen Auseinandersetzungen zu begegnen. Das ist ein wichtiger Einwand. Das ist aber doch eine völlig andere Sache, ob die DKP in unserem Land oder die NPD Politik macht und sich an Wahlen beteiligt oder ob ich ihr Schlüsselfunktionen im staatlichen Bereich übertrage. Das ist der Unterschied.
Haben Sie noch eine Rückfrage?
Das eine ist ja, nicht nein, das andere.
Meinen Sie nicht, dass vielleicht mal die DKP über die 5%-Klausel kommen könnte?
Da bin ich ganz unbesorgt. Solange die DKP, meinen Sie jetzt?
Die DKP.
Da bin ich ganz unbesorgt. Die Mehrheit der deutschen Bundesbürger hat noch den Schock des braunen Totalitarismus in den Knochen. Die Mehrheit der deutschen Bundesbürger, die riesige Mehrheit, hat mitten in Deutschland exemplarisch am Beispiel der SED die Möglichkeit, Maß zu nehmen, was diese Art von totalitärem Sozialismus bedeutet. Die Leute sind viel zu aufgeklärt, liberal und intelligent, als dass ich eben glaube, dass die DKP im Bundesdurchschnitt 5% erreichen wird.
Helmut Kohl, Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz 1973.
In allen Wahlen der 70er Jahre blieben extremistische Parteien und Gruppierungen weit abgeschlagen auf der Strecke. Ließ sich daraus der Schluss ziehen, dass die Bürger des westlichen Deutschland gegen die Verführung von Demagogen besser gefeit waren als die Deutschen im Weimarer Staat? Und war es nun an der Zeit, die in der Verfassung verankerten Vorbehalte gegen Plebiszite, gegen Volksabstimmungen aufzugeben?
Darüber debattierten Ende 1978 Schüler der Zehlendorfer Schadow-Oberschule mit dem damaligen Bundestagspräsidenten Professor Karl Carstens, CDU.
Ich bin der Meinung, dass zu bestimmten Fragen eine Volksabstimmung demokratischer wäre, als die Diskussion innerhalb der Parteien zu führen.
Ich halte das Plebiszit aber andererseits auch für unheimlich gefährlich, weil dann die Bürger ganz gewaltig von bestimmten Gruppen beeinflusst werden. Wer sucht und wer das meiste Geld hat, der hat doch die meiste Möglichkeit zu beeinflussen.
Das ist natürlich wieder eine Ablehnung des direktesten, demokratischsten Mittels, das es eigentlich gibt.
Ganz schwierige und wichtige Frage. Die Väter unseres Grundgesetzes haben sie 1949 ausführlich diskutiert und haben schließlich den Gedanken, ein Volksbegehren, ein Plebiszit in unser Grundgesetz einzuführen, verworfen. Verworfen im Wesentlichen aufgrund der Erfahrungen, die man mit den Plebisziten in der Weimarer Republik gemacht hatte. Die Väter unserer Verfassung haben sich für die parlamentarische Demokratie entschieden. Das ist auch eine Demokratie. Also es gibt die unmittelbare Demokratie und die parlamentarische Demokratie. Und zwischen diesen beiden Systemen kann man wählen. Ich halte es nicht für gut, die beiden Systeme miteinander zu vermischen. Und nun möchte ich mal etwas über die möglichen Folgen der Einführung plebiszitärer Entscheidungen sagen. Erstens, die Entwicklungshilfe ist tot. Die Schweiz hat das gerade exerziert. In der Schweiz hat ein Volksentscheid darüber stattgefunden, ob die Schweiz sich mit einem relativ bescheidenen Betrag an der Weltbank beteiligen sollte. Eine ungeheure Propaganda in der Schweiz entfacht worden. Die sollen selber arbeiten da. Terroristen geben wir sowieso kein Geld. Oh, ich kann Ihnen eine lange Latte von Argumenten nennen. Das Gesetz ist in einem Plebiszit gescheitert. Das zweite Thema ist die Todesstrafe. Wenn wir das Plebiszit hätten, würde mit Sicherheit ein Plebiszit bei uns angestrebt werden über die Wiedereinführung der Todesstrafe. Und wenn dieses Plebiszit im richtigen Moment stattfinden würde, befürchte ich, weil ich ein Gegner der Todesstrafe bin, dass ein solches Plebiszit Erfolg haben würde. Sie können, indem Sie bestimmte Themen emotional ungeheuer stark anheizen, Entscheidungen im Wege eines Plebiszits herbeiführen, die wirklich nach meiner Überzeugung bedenklich wären. Ich bin daher der Auffassung, dass es richtig ist, dass wir uns für die parlamentarische Demokratie entschieden haben und dann allerdings sollten wir auch dabei bleiben und nicht das gemischte System einführen. Sehen Sie, selbst in der Schweiz führt es zu Schwierigkeiten. Je größer ein Land ist, desto schwerwiegender sind plebiszitäre Entscheidungen.
Das war die dritte Folge der Reihe Geschichte im Klassenzimmer mit Manfred Rixin und Rudolf Ossowski. Best of der Schulklassengespräche zum Thema Das Demokratieverständnis der Zweiten Republik. Gesendet im RIAS am 21. Oktober 1979. Nächsten Samstag gibt es die dritte Folge des Dokumentarberichts aus der Berliner Drogenszene Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.